SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Und bis 12 Uhr mit der MDR-Fernsehjournalistin und Trauerbegleiterin Katrin Hartig. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Frau Hartig, als wir vor Wochen diesen Termin miteinander ausgemacht haben, war nicht klar, dass inzwischen, also heute, Krieg in der Ukraine ist. Insofern haben sich die Rahmenbedingungen ein bisschen verändert, vor allem auch deshalb, weil Sie in gewisser Weise ja auch biografisch betroffen sind.
Ja, ich bin zu 50% Russin und zu 50% Deutsche. Und ich habe Verwandtschaft, ich kenne Schicksale und es zerreißt mich tatsächlich. Also so wie ich letztendlich lange gebraucht habe in meiner Biografie, diese beiden Nationalitäten in mir zu vereinen, weil es verfeindete Nationalitäten war. Und das war hart, weil immer eine Nationalität moralisch scheinbar die bessere war. So ist es jetzt andersrum. Und wenn ich mir angucke, dass sich ukrainische und russische Jungs in Schulen prügeln, kann ich nur erahnen, was das bedeutet.
Also, Ihre Mutter ist Russin,
richtig.
Ihr Vater ist Deutscher.
Ja.
Die Eltern sind zusammengekommen, weil Ihr Vater aus der DDR kommend dann irgendwann in Russland bei Ihrer Mutter aufgeschlagen ist?
Es gab ja sehr viele, ich stamme ja aus der DDR, und sehr viele Menschen, die dort studiert haben in der Sowjetunion, damals Sowjetunion. Mein Vater studierte in Leningrad und die beiden haben sich ineinander verliebt und sind dann irgendwann in die DDR gezogen.
Mit dem Ergebnis, dass Sie dann auch in Leningrad auf die Welt gekommen sind?
Mit dem Ergebnis, dass ich in Leningrad auf die Welt gekommen bin, was heute St. Petersburg ist.
Im Pass steht dann auch St. Petersburg, vermute
Nein,
ich mal
im
nicht.
Pass steht tatsächlich Leningrad. Es steht nicht. Der Ort drin, an dem ich geboren wurde, den es eigentlich nicht mehr gibt, so, also zumindest namentlich.
Ihre Mutter lebt in Deutschland.
Ja.
Und Ihre Mutter hatte, glaube ich, auch vor, wieder ins Land ihrer Väter oder ihrer Mutter zu fahren, nämlich nach Russland. Was ist jetzt?
Ja, jetzt ist alles offen. Es ist ein schwieriges Thema. Ich merke, dass es viel mit meinen Eltern macht. Sie sind in ständigem Kontakt mit Angehörigen in Russland, die auch wiederum Familie haben in der Ukraine. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Grenze tatsächlich diese Nationalitäten trennt, sondern da gibt es ganz viel Verbindendes. Und meine Mutter ist jetzt 80 und ja, die Zeit rennt. Und wenn ich mir vorstelle, dass sie unter Umständen dieses Land nie wieder betreten wird, schmerzt mich das total.
Wie geht's ihr bei diesem Krieg?
Sie ist genauso zerrissen, sie ist entsetzt, sie ist fassungslos. Und ich glaube, es beschäftigt uns ja ganz viel. Es ist eine Nation, die im Zweiten Weltkrieg Millionen Menschen verloren hat. Und ja, jetzt auf einmal der Aggressor ist, der wiederum andere Menschen auf dem Gewissen hat. Und das sind Konflikte. Und deshalb finde ich diese ganze Diskussion, der Russe an sich ist es ja nicht, es ist der Krieg von Putin. Und da gut zu unterscheiden und fein zu unterscheiden, ist, glaube ich, die große Kunst von uns Menschen.
Wie viele Verbindungen haben Sie persönlich noch nach Russland zu Verwandten oder möglicherweise auch zu Freunden, zu Bekannten?
Na, ich habe diese Kontakte tatsächlich über meine Eltern. Ich würde tatsächlich gerne wieder dahin fahren, aber das ist natürlich jetzt überhaupt gar kein Thema. Und ich glaube, jetzt ist ein anderes Thema, das hier Frieden einkehrt.
Haben Sie telefonisch Kontakt zu diesen Menschen in Russland?
Über meine Mutter, ja.
Ja, und was sagen die?
Die sind entsetzt, sie sind fassungslos und können sich das. Denen fehlen auch die Worte, glaube ich. Und sie sind ja auch traumatisiert. Ich weiß von einer guten Freundin meiner Mutter, die seit Wochen, seit Monaten, der Sohn hat sich dafür entschieden, in der Ukraine zu leben, keinen Kontakt hat.
Wir haben vorhin über Ihre russische oder teilrussische Familie gesprochen, darüber, dass auch viele geschockt sind in Russland. Wobei man ja auch die Frage stellen kann, warum können die überhaupt geschockt sein angesichts einer russischen Propaganda, die medial inzwischen ja zu fast 100% stattfindet?
Also ich bin jetzt kein Russland-Experte und ich habe diese Informationen natürlich nur durch Gespräche mit meinen Eltern. Aber sie telefonieren ja und sie telefonieren ja fast täglich und da redet man ja auch. Und natürlich, ich sagte ja schon, dass Familien ja auf beiden Seiten auch unterwegs sind. Es leben also Menschen in vielen Familien, einerseits in der Ukraine und in Russland, und da gibt es einen Austausch. Also so ganz undurchlässig ist diese Membran, glaube ich, zumindest von dem Wissen, was ich weiß, bei einigen Menschen nicht.
Dazu kommt möglicherweise der Umstand, also es hat russische Tote gegeben, tote russische Soldaten, mehr als die Armeeführung, mehr als Putin vermutlich gedacht haben, deutlich mehr, die ja jetzt peu à peu auch nach Russland zurückkommen.
Ja, und das ist so das, was mir durch den Kopf geht. Das ist ja ganz viel Trauer jetzt in der Welt. Ja, und getrauert wird ja auch um russische Söhne. Das ist zwar sehr schmerzhaft auch zu hören für all die Verluste, die jetzt gerade in der Ukraine sind, aber letztendlich glaube ich, wir Deutschen verstehen das vielleicht insofern ein bisschen. Es gab den Zweiten Weltkrieg und es gab sehr viele Söhne, egal auf welche Art und Weise sie gestorben sind. Es waren Söhne. Und um manche Söhne durfte nicht so getrauert werden wie um andere. Gibt es bessere und schlechtere Tote? Nein. Es gibt Kinder, die sterben.
Ja. Das verstehen wir auf beiden Seiten selbstverständlich und es ist in jedem Fall eine große Tragik, wenn junge Menschen, die sich sie auch nicht ausgesucht haben, genau, tot in ihr jeweiliges Heimatland zurückkommen. Aber was wir gar nicht verstehen, Frau Hartig, ist der Umstand, dass im 21. Jahrhundert ein einziger Mensch darüber entscheiden kann, ob Krieg stattfindet oder nicht.
Absolut, und das versteht tatsächlich, also niemand, mit dem ich bisher gesprochen habe, kann das nachvollziehen, dass ein Verrückter, vielleicht kranker, seelisch kranker, keine Ahnung, so die Welt in Atem hält. Dass das möglich ist in dieser Zeit, ist macht fassungslos und ja, sprachlos.
Es gibt offenkundig 2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine, die allermeisten logischerweise Richtung Westen. Was bedeutet das für Ihre Stadt, für Magdeburg?
Als ich hierher fuhr, habe ich auf den Bahnhöfen, ja, auch in den Zügen, sehr viele Frauen gesehen, auch schließlich Frauen natürlich mit ihren Kindern, mit einem Rucksack, vielleicht mit einem Koffer in der Hand. Und wenn man die Kindergesichter angeguckt hat oder Kinderaugen und auch die Augen der Frauen, also mich persönlich macht das total emotional, weil ich einfach denke, du siehst den ganzen Schmerz, du siehst die ganze Trauer, du siehst im Moment Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit und das heißt letztendlich für uns eine große Aufgabe, sehr sensibel mit diesen Menschen umzugehen und ihnen vielleicht in diesen Zeiten von Wahnsinn ein bisschen Halt zu geben.
Wie groß ist denn Ihrer Beobachtung nach die Bereitschaft, diesen Menschen jetzt auch in Magdeburg konkret zu helfen?
Sehr groß. Sehr, sehr groß. Ich habe ein großes soziales Netzwerk und es geht auch durch alle sozialen Schichten. Und egal, ob man Mittel hat oder keine Mittel hat, jeder ist bereit zu helfen. Und das ist das Schöne, dass man in solchen, und ich glaube, das ist auch das Hilfreiche in solchen Krisensituationen, dass Menschen aktiv werden können, also aus dieser Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit raus, indem man, also Albert Schweitzer, glaube ich, hat gesagt, das Wenige, was ich tun kann, ist viel. Und das ist genau der Antrieb, dass Leute versuchen, irgendwie aktiv zu werden und diese Aktivität verbindet.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Katrin Hartig, die nicht nur als Fernsehjournalistin in Magdeburg für den MDR, den Mitteldeutschen Rundfunk, arbeitet, sondern die auch Trauerbegleiterin ist. Das hat in Ihrem Fall, Frau Hartig, einen biografischen Hintergrund, Ihr Sohn Daniel ist vor 20 Jahren gestorben. Wie schwer fällt es Ihnen, nach diesem Zeitraum auch genau darüber zu sprechen?
Es fällt immer schwer. Ich werde Zeit meines Lebens, bis ich sterbe, auch eine trauernde Mutter sein. Ich stelle mich auch immer vor, dass ich 2 Kinder habe. Ein Kind, das leben kann und ein Kind, das nicht mehr lebt. Und natürlich ist es jetzt im März 2022, es ist jetzt eine Woche, anderthalb Wochen vor dem 20. Todestag und eigentlich machen Zahlen nichts und trotzdem macht diese Zahl was.
Was ist damals passiert?
Ja, mein Sohn war 13, er war Leistungssportler und ist bei einem Wettkampf praktisch vor der Haustür ums Leben gekommen und er war geübt im Wildwasser-Kanuslalom. Und der Wettkampf fand unter Umständen statt, wie er vielleicht hätte nicht stattfinden müssen. Und er ist praktisch vor der Haustür verunglückt, ja.
Ertrunken?
Im Boot ertrunken, ja.
Wie haben Sie davon erfahren?
Ja, die Umstände des Todes waren so, dass wir gerade noch dabei waren, Kuchen zu backen, weil wir wollten natürlich diesen Wettkampf unterstützen. Er hat sich gute Chancen ausgemalt zu gewinnen. Und dann ist es so, wie man es im Film sieht vielleicht. Man kriegt einen Anruf, hier ist was passiert. Und wir sind hingerannt, weil es war nicht weit von uns. Und das Schlimme war eigentlich, dass in dem Moment uns zwar sicher irgendwie gesagt wurde, dass unser Kind da im Wasser noch im Boot ist und nicht gerettet werden kann gerade, aber das begreift man nicht. Also die Psyche ist so, das weiß ich heute, dass ich war schon jenseits von mir. Ich war schon dissoziiert, kann man fast sagen. Ich habe mich beobachtet. Ich habe nicht verstanden, dass mein Kind tot ist. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Was ich aber verstanden habe, dass da am Wasser Bildzeitungsreporter stehen, Kameraleute stehen und eigentlich nur auf eins warten, Bilder zu machen. Und
wie sind Sie aus dieser Situation rausgekommen?
Wie bin ich rausgekommen aus der Situation? Also wir haben einfach, wie soll ich, intuitiv reagiert. Ich wusste genau, auf das, worauf Sie warten, sind Bilder. Ich habe noch laut um mich geschrien, machen Sie bitte keine Bilder von uns. Was man so macht, völlig abartig. Dein Kind ist, es war nicht zu sehen, es war nicht greifbar. Und wir sind damals einfach abgehauen mit meinem Mann. Und irgendwann stürmte dann die Seelsorge und wer auch immer unser Haus, ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Was passiert dann in Folge, dass man auf eine Art Autopilot schaltet, weil man in irgendeiner Form funktionieren muss?
Naja, die Psyche ist ja so, dass sie uns nicht gleich begreifen lässt, was da passiert. Also irgendwie ist eine gesunde Psyche ja so, die schützt einen ja irgendwie. Und wann ich das wirklich begriffen habe, kann ich das gar nicht sagen. Ich hatte ja noch eine 8-jährige Tochter, um die ich mich kümmern musste. Und sicher kommen da Menschen, die einem irgendwie sagen, das und das ist passiert. Ja, man geht in eine Schocksituation. Und ich glaube, man begreift erst Punkt für Punkt, Tropfen für Punkt, Tropfen, was einem passiert.
Was macht es mit einer Familie und was macht es mit einer Familienkonstellation?
Na, in der Familienkonstellation, glaube ich, muss jeder gut für sich gucken, dass er seinen Trauerweg findet und dass er seinen Umgang damit findet. Oftmals ist ja Trauer in einer Familie sowas wie der weiße Elefant, den alle umschiffen. Und wo einer den anderen versucht zu schützen und keiner so richtig trauert, weil er denkt, den will ich jetzt nicht belasten. Und das ist eine große Herausforderung und es braucht manchmal Jahre, dass jeder seine Rolle findet und jeder tatsächlich seine Trauer so leben kann, wie es einem passt, gerade als Ehepaar auch.
Wir haben über Daniel gesprochen, Ihren Sohn, der damals, als er gestorben ist, 13 Jahre alt war und der heute dann 20 Jahre später 33 Jahre alt wäre. Stellen Sie sich manchmal vor, wie er heute wäre, was aus ihm geworden wäre?
Wenn ich seine Freunde sehe, dann kriege ich ein Gefühl dafür, dass es ein erwachsener Mann ist. Und natürlich habe ich ja inzwischen auch Kollegen in dem Alter und manchmal heißen sie auch Daniel. Dann wird mir natürlich bewusst, dass die 20 Jahre etwas ist, was mir das Leben entrissen hat, was mir da letztendlich auch angeht, an Glück, an Erfahrung. Diese Jungs wären jetzt Eltern. Aber es ist schwer, sich das vorzustellen. Wir reden oft in den Gruppen auch darüber, wie wir die Kinder in Erinnerung haben. Oder wenn wir träumen, träumen wir von Erwachsenen, gealterten Kindern? Meistens nicht, weil wir haben ja nur dieses eine Bild, wie das Kind war, als es starb. Und es wächst halt nicht mit.
Sie träumen von Daniel mit 13 Jahren? Oder Sie träumen? Ja.
Ich träume von Daniel mit 13 Jahren.
Wie gehen Sie, was Erinnerungskultur angeht, innerhalb der Familie da um?
Na, sehr aktiv. Man kann ja, wenn man in der Trauer ist, ja auch sagen, okay, ich schütze mich, indem ich all das nicht an mich ranlasse. Aber dann entscheide ich mich ja auch, all das Schöne nicht an mich ranzulassen. Und das klingt jetzt einfacher, als es ist, weil es natürlich zunächst, wenn man es das erste Mal macht, Schmerz auslöst. Aber es gibt ein Lieblingsgericht, was er immer gerne gegessen hat. Und das haben wir oft an seinen Geburtstagen gekocht. Und manchmal hört man eine Musik oder manchmal sucht man Orte auf, die man gemeinsam besucht hat. Zum Beispiel, wir waren immer in der Schweiz gemeinsam wandern und wir waren dann doch oft wieder da, auch wenn das erste Mal eine komplette Katastrophe war. Und wir uns dennoch entschieden haben, wir fahren da wieder hin, weil es waren einfach schöne Orte, wo wir als Familie schöne Dinge erlebt haben.
Wie gehen Sie mit emotional besonders aufgeladenen Situationen um? Also Weihnachten beispielsweise oder, wie Sie vorhin gesagt haben, demnächst jährt sich dann zum 20. Mal der Todestag?
Ich nehme mal das Stichwort Weihnachten. Also das ist ja das Schöne, wenn man sich austauscht unter Eltern, dann hat ja jeder so seine eigenen Rituale. Und Rituale sind etwas, was einem wie so ein bisschen wie ein Geländer an diesen emotional aufgeladenen Tagen hilft, an dem man sich festhalten kann. Und Weihnachten gibt es zum Beispiel dieses schöne Ritual der Familie Bonhoeffer, aus dem Weihnachtsbaum einen Ast rauszusägen, um zu zeigen, da ist eine Leerstelle und diesen Ast dann zu nehmen. Und wir bringen ihn immer zu Daniels Grab und zu zeigen. Und ganz ehrlich, im ersten Jahr habe ich den mitten aus dem Baum rausgesägt. Inzwischen in den 20 Jahren ist mir manchmal die Ästhetik ganz lieb. Und dann wird er Ast weiter unten abgesägt. Und es zeigt ja auch, dass sich Trauer verändert.
Ja.
Also das heißt, diese Rituale sind was sehr Hilfreiches, an denen man sich festhalten kann.
Wie war das eigentlich, wenn ich fragen darf, für Ihre Tochter, die damals, als Daniel starb, 8 Jahre alt war?
Das müsste man meiner Tochter fragen, weil Geschwistertrauer, glaube ich, wirklich auch ein ganz gesondertes und übersehenes Thema ist. Man sagt immer, das sind die vergessenen Trauernden, alle kaprizieren sich auf die Eltern. Ich habe lange geglaubt, dass ich stark sein muss für meine Tochter und habe dann auf meinem Weg gelernt, dass Kinder eigentlich die besseren Trauerexperten sind, weil sie einfach sagen, was sie fühlen. Und wenn sie dann aber merken, dass das aussprechbar ist, uns Erwachsene noch ein bisschen was beibringen. Und insofern war es ganz oft Gina, die uns den Impuls gegeben hat, Dinge zu tun, die wir vielleicht nicht getan hätten.
Wie schafft man es, nach einer solch biografischen Katastrophe als Paar wieder zueinander zu finden?
Also das eine Wort ist aushalten. Aushalten, aushalten. Das andere Wort ist, jedem seinen Trauerweg auch zu lassen. Und einfach zu respektieren, dass jeder andere Wege hat und dass man nicht parallel weint und dass man nicht parallel gute Tage und schlechte Tage hat und gleichzeitig aber in Kontakt bleiben, so klein der Kontakt auch ist, und nichts erzwingen. Also jeder muss für sich entscheiden, wann er zum Friedhof geht, ob er zum Friedhof geht und ob er dies oder jenes macht.
Wie, Frau Hartig, wird man Trauerbegleiterin?
Ich bin Trauerbegleiterin geworden, durch meine eigene Geschichte. Mir hat ein Trauerseminar damals, ich würde sagen, das Leben gerettet.
Nach dem Tod Ihres Sohnes?
Nach dem Tod meines Sohnes hat mir das Leben gerettet, weil es mir einfach gezeigt hat, was ich tun kann, damit ich überlebe und dass das Leben auch noch irgendwie lebenswert ist. Und dann habe ich für mich entschieden, eine Ausbildung zu machen und eigentlich nicht für diesen Job, sondern ich habe gemerkt, da sind so viele Hausaufgaben, die ich für mich selber tun muss. Und gleichzeitig habe ich gesehen, was das für eine Wundertüte ist und dass eigentlich jeder Mensch ausgerüstet ist, Verluste überleben zu können. Nur manchmal braucht es eine Begleitung und eine Ermunterung, bestimmte Dinge wieder zu entdecken, die man verlernt oder noch nie entdeckt hat.
Das ist eine professionelle Ausbildung, die 2 Jahre dauert, genau. In der man was lernt?
Also in erster Linie war diese 2-jährige Ausbildung eine sehr intensive und wenn ich die vergleiche mit meinem Studium, dann war das wirklich eine Leistung, diese 2-jährige Ausbildung. In erster Linie alles Selbstwahrnehmung. Ja, also man muss vor der eigenen Haustür kehren, bevor man Begleiter sein kann für andere Menschen. Also alles andere, finde ich, ist fahrlässig.
Was heißt das konkret?
Das ist Biografiearbeit. Das ist Auseinandersetzung mit, ja, tatsächlich auch transgenerationellen Erfahrungen, die man so mit sich schleppt. Das heißt auch zu gucken, kreative Instrumente auszuprobieren. Wie kann man Trauer ausdrücken und einfach auch zu wissen, immer wieder dafür zu sorgen, dass nicht ich jemand bin, der jemanden sagt, wie er den Weg zu gehen hat, sondern im Grunde wie so einen Werkzeugkasten zu öffnen und zu sagen, schau mal, das gibt es alles, was davon möchtest du ausprobieren.
Was ist wichtig? Zuhören können, aushalten können, schweigen können?
Genau, und gleichzeitig respektvoll akzeptieren, dass jeder Mensch einen sehr individuellen Weg hat, mit der Trauer umzugehen und dass das, was ich für mich vielleicht für richtig halte, überhaupt nicht gar nicht der Weg desjenigen sein muss. Aber das Faszinierende ist, dass eigentlich Menschen mit einer gesunden Psyche da alle Instrumente haben und deshalb mache ich diese Arbeit jetzt seit so vielen Jahren, weil es gibt nicht den Trauernden und den Trauerweg.
Welche unterschiedlichen Arten zu trauern gibt es Ihrer Erfahrung nach?
Ich würde mal sagen, so viele, wie es uns Menschen gibt. Wir haben ja viele Sinne. Und alleine schon diese Sinne sind ja ganz viele Ausspielwege für Gefühle, ganz viele Ausspielwege, um Trauer auszudrücken. Und wir haben so viele verschiedene Ressourcen. Es gibt Menschen, die sind eher körperlich. Es gibt Menschen, die sind eher geistig. Es gibt Menschen, die haben musikalische Talente. Warum hat Grönemeyer die Mensch-CD geschrieben? Weil er seine Trauer ausgedrückt hat. Andere Menschen vertanzen das. Also das heißt, all diese Wege gibt es und die sind super spannend.
Gehen Männer auf eine andere Art und Weise mit ihrer Trauer um als Frauen?
Ich würde erst mal sagen, nein.
Aber.
Die Gesellschaft bringt natürlich Männern und Jungs sehr früh bei. Also man denkt, ich dachte lange, dass dieser Satz Indianer weinen nicht irgendwie Geschichte ist. Er ist überhaupt nicht Geschichte. Und wenn man natürlich Männern auch von außen sagt, oh, da musst du jetzt aber stark sein für deine Frau, dann macht man das. Und steckt dann seine eigenen Gefühle hinten ran. Und noch immer glauben wir ja ganz viel, wenn ich nicht fühle, schütze ich mich. Und das ist eine Entdeckungsreise, die ich ganz spannend finde.
Ist der Umstand, Gefühle zuzulassen, immer besser als Gefühle zu unterdrücken?
Da würde ich jetzt juristisch antworten, es kommt ganz drauf an. Es gibt einfach Phasen im Leben, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt wirklich die Situation in der Ukraine angucken, es geht manchmal nur ums Überleben. Und manchmal braucht Trauer einfach auch Zeit und auch in eine Situation, wo man dann sich der Trauer widmen kann. Also das heißt, und jeder Mensch ist auch anders, es muss auch nicht jeder reden müssen. Es gibt dann eben andere Wege. Ich glaube nur, wenn man über Jahre Trauer nicht ausdrückt, dann kann Trauer krank machen.
Wir haben die Mail bekommen einer Hörerin, die schreibt, ich habe selbst mit 7 Jahren meinen Bruder verloren. Das macht mir bis heute zu schaffen. Ich wünschte, meine Eltern und ich hätten so einen Beistand wie Katrin Hartig gehabt.
Ich freue mich, dass das so gesehen wird. Und tatsächlich kann ich sagen, dass tatsächlich in den letzten 10 Jahren viel passiert ist, aber noch nicht genug. Und ich glaube tatsächlich, dass Geschwister, und damit meine ich nicht nur kleine Kinder, sondern auch Jugendliche, tatsächlich mehr gesehen werden müssen, als wir es bisher tun.
Das haben Sie auch vorhin am Beispiel Ihrer eigenen Tochter erzählt, die damals 8 Jahre alt war, als ihr Sohn Daniel gestorben ist.
Ja, weil ich einfach glaube, dass natürlich Trauer ist egozentrisch. Das heißt, ein Trauernder ist sehr mit sich beschäftigt. Mutter und Vater sind sehr mit sich beschäftigt. Und dann tatsächlich auch noch Antennen zu haben, dass es da Geschwister gibt, die genauso ein Recht haben und genauso ihre eigene Trauer haben und genauso für sich selber auch entscheiden können, sollten, wenn zum Beispiel mit dem Zimmer des Bruders und der Schwester was gemacht wird. Mhm. Wenn entschieden wird, was mache ich eigentlich bei der Beerdigung? Will ich vielleicht selber etwas singen? Will ich den Sarg selbst gestalten? Die Kinder werden manchmal oft vergessen. Und mit Kindern meine ich eben auch Teenies und andere Erwachsene.
Mhm. Mit welcher Familie, wenn ich so direkt fragen darf, hatten Sie zuletzt zu tun?
Oh, ich habe tatsächlich in den letzten 2 Wochen einige Neuzugänge. So ist das Leben leider. Sehr unterschiedlich, von Suizid über einen Verlust in der Schwangerschaft. Aber auch ein Onkel, der gestorben war. Also es reicht von bis. Mhm. Und meistens sind die Kontakte ja erst mit den Menschen, wenn jemand schon gestorben ist und dann auch die Beerdigung schon stattgefunden hat. Im Falle der einen Familie hatten wir tatsächlich schon vor der Beerdigung Kontakt. Und da vielleicht auch, es ist ja ein Tag, vor dem man große Angst hat und der sehr, sehr wichtig aber ist fürs Abschiednehmen. Und wenn ein guter Abschied gelingt, kann es auch einen guten Neuanfang geben, auch wenn man dafür noch keine Antennen hat. Und sich da einfach auszutauschen, was man machen kann, statt nur zu sitzen und auszuharren, sondern einfach aktiv zu werden. Das war ganz schön, da ein Instrument anzubieten.
Weil Sie es gerade angesprochen haben, ist der Umstand, dass in einer Familie jemand Suizid begangen hat, deshalb doppelt schwierig, auch für Sie als Trauerbegleiterin, weil da immer auch die Frage von einer persönlichen Schuld oder einer persönlichen Mitverantwortung mitspielt?
Also Schuld ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr starkes Gefühl, was bei allen Trauernden vorkommt, aber natürlich in Familien, wo sich jemand das Leben nimmt, sehr akut, weil diese Fragen, die man sich stellt, was wäre, wenn, hätte ich doch, sind völlig normale Fragen und sich an dieser Schuld auch abzuarbeiten, und Schuld ist ja letztendlich gar kein Gefühl, sondern es ist ja ein Regelwerk. Ich fühle mich ja schuldig, weil ich glaube, anders verhalten mich haben zu müssen, also gegen etwas verstoßen zu haben und das für sich aufzubröseln und zu sagen, mit dem Wissen, was ich hatte, konnte ich gar nicht anders handeln, weil ich wusste gar nichts von dem, was die Person vielleicht beschäftigt hat. Das ist total wichtig und es gibt Menschen, die schleppen ihre Schuldgefühle Jahre mit sich rum und sie überhaupt mal auszusprechen, ist manchmal ein erster Schritt.
Wie schaffen Sie es dann auch, Menschen über diese Hürde zu bringen?
Na, manchmal sind es tatsächlich auch kreative Instrumente, dass man vielleicht einfach mal durch Assoziationsübung etwas weckt, was man überhaupt erstmal ausspricht. In dem Moment, wo wir Worte finden für etwas, was diffus in uns rumwabert, wie so ein großer Eintopf von Cocktail von Gefühlen, ist das ja schon mal ein Ordnen in mir. Also auf die Frage, wie geht es dir, kann man antworten, schlecht, aber es hilft mir nicht weiter. Aber auf die Frage zu antworten, ich habe ganz große Schuldgefühle, es macht mich wütend, ich fühle mich hilflos, das sind Ansätze, mit denen kann man arbeiten.
Wir wollten darüber reden, wie es ist, wenn man versucht, zumindest zu einer vermeintlichen Normalität zurückzukehren. Wie war das bei Ihnen nochmal erzählt oder gesagt vor 20 Jahren? Der Tod, der Unfalltod Ihres Sohnes, die Katastrophe für die ganze Familie, für Sie persönlich, für Ihren Mann, für die gemeinsame Tochter. Und dann dieser Weg zurück, wie sah der aus?
Ja, was ist Normalität, ne? Das ist so die Frage und ich glaube, die muss man neu definieren. Ich glaube, was am Anfang hilft, ist eigentlich jeden Tag überleben und für sich eine Struktur schaffen. Und da tatsächlich, also wir sind ja oft Menschen, die sehr lange planen, nächstes Jahr, übernächstes Jahr und zu lernen, dass man froh sein muss, wenn man den Tag überlebt, dass man dann froh ist, wenn man einen Plan für die Woche hat und dass man dann Rituale sich schafft, um sich durch die nächsten Monate zu navigieren. Das war im Grunde, also so kleine Ankersteine zu finden und immer auch, und das macht es im Trauerprozess auch aus, so eine Zwischenanspannung und Entspannung. Also immer Inseln finden, wo man Kraft tankt. Meine Insel war zum Beispiel mein Garten. Ich liebe Natur, aber so schön wie mein Garten seit 20 Jahren ist, ist er tatsächlich nur, weil das meine Therapieeinrichtung ist für mich selbst.
Dann, was die Normalität oder die vermeintliche Normalität angeht, gibt's ja auch immer Situationen, die einem gefallen, die einem Spaß machen. Verbunden auch Frage mit einem schlechten Gewissen, weil man ja eigentlich keinen Spaß haben darf und sich nicht freuen darf über irgendwas.
Das ist tatsächlich, ich habe irgendwann mal einen Film geschaut, Mondscheinkinder, ein großartiger Film. Und da stellte sich ein Geschwisterkind tatsächlich, eine 16-Jährige, die Frage, darf ich glücklich sein, auch wenn ich traurig bin? Ich weiß, ich habe damals im Kino gesessen und sehr geweint und das war einige Jahre nach Daniels Tod. Und ich finde, das ist aber eine wichtige Frage. Die war übrigens am Montag bei unserem Gruppentreffen von 15 verwaisten Eltern auch Thema. Wenn da draußen Krieg ist, wenn da draußen die Welt bedroht ist, darf ich mir trotzdem was Gutes gönnen? Ja, du musst es dir gönnen, weil um gegenzusteuern und um Kraft zu haben, das andere auch auszuhalten, brauchst du diese Inseln des kleinen Glücks. Und kleines Glück kann im Moment sein, geh in die Sonne raus, setz dich in die Sonne, atme tief ein und aus und freu dich, dass die Schneeglöckchen so schön aussehen.
Wir haben jetzt doch einige Mails bekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörern und mit der Geschichte der Geschwister und dass deren Art zu trauern oft übersehen wird, haben wir offenkundig einen bestimmten Punkt getroffen. Also einige Hörerinnen und Hörer schreiben, dass sie als 7-Jährige, als 9-Jährige, als 11-Jährige den Bruder, die Schwester verloren haben und sich selbst dabei auch verloren vorgekommen sind.
Absolut. Also man verliert ja einen Teil von sich selbst. Man verliert einen Verbündeten gegen die Eltern, einen Verbündeten für die Eltern. Man verliert auf den Menschen, mit dem man den größten Weg im Leben eigentlich teilen würde. Und auch wenn man selbst Reibereien hatte, dann ist es tatsächlich ein Mensch, mit dem man gleiche Wurzeln und gleiche biografische Dinge teilen könnte und auch eine Zukunft hätte teilen können. Und vielleicht so als Aufmunterung für all die, die geschrieben haben, Trauer ist etwas, was man immer wieder sich angucken kann und es ist nie zu spät, da genau reinzugucken und zu gucken, welche Anteile in mir sind Anteile, die vielleicht Bruder und Schwester hatten und was davon konnte ich mal nicht leben. Also man kann tatsächlich auch Jahre später nochmal einen Trauerprozess sich intensivieren, um da vielleicht auch sich ein bisschen mit dieser Trauer um Bruder oder Schwester vielleicht ein bisschen anzufreunden.
Weil die Art zu trauern sich möglicherweise auch verändert?
Unbedingt. Bei Geschwistern ist ja das Spannende, sie sind ja manchmal eben noch Kinder, dann wären sie Teenies. Und Geschwister trauern in jeder Lebensphase neu. Das heißt, es ist auch in Untersuchungen deutlich geworden, dass oft Kinder, die als Kinder eben Bruder oder Schwester verlieren, oft mit 30, wenn sie dann ihr erwachsenes Leben bestreiten, dann auf einmal überhaupt erst zum eigentlichen Trauerprozess kommen. Und das ist normal, das ist nicht schlimm, aber dann sollte man sich die Zeit nehmen und sich das angucken.
Die Macht der Bilder, die Macht auch der schrecklichen Bilder, Frau Hartig, damit haben Sie von Berufswegen zu tun. Jetzt auch vor Ihrem biografischen Hintergrund, der Unfalltod des eigenen Kindes, die Reporter damals, die worauf auch immer gewartet haben. Und jetzt sehen Sie gestern beispielsweise im Fernsehen auf der Brücke bei Kiew auf der Straße liegend die tote Frau und ihre beiden Kinder. Darf man solche Fotos zeigen?
Ich kann die Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich glaube, wir müssen die Wirklichkeit abbilden und wir müssen sie so abbilden, wie sie ist. Und wenn sie dramatisch ist und katastrophal ist, dann können wir es nicht in bunte Farben färben. Insofern, glaube ich, gehört es zur Wahrheit dazu, das zu zeigen. Gleichzeitig ist es aber, haben wir auch eine Verantwortung. Ja, und dieser Verantwortung müssen wir uns immer wieder stellen und das auch wirklich diskutieren. Ist das Voyeurismus, den wir bedienen? Oder gehört das zur Abbildung der Wirklichkeit und der Dramatik vor Ort dazu? Und natürlich müssen wir uns klar sein darüber, und vielleicht auch Instrumente den Menschen mitgeben. Wir liefern Informationen. Informationen geben Sicherheit in Phasen von Kontrollverlust. Und wir haben jetzt alle eine Art Kontrollverlust. Deshalb sind die Informationen wichtig, aber nicht rund um die Uhr. Und wir müssen als Journalisten gut für uns sorgen, weil das macht was mit dem Menschen, der die Bilder dreht, der sie schneidet und der darüber berichtet.
Wobei, im Heute-Journal gab es ein Gespräch mit dieser amerikanischen Fotografin, die das Foto aufgenommen hat. Und die gesagt hat, sie findet, man muss es zeigen, weil es ein Dokument eines Kriegsverbrechens ist, dass auf Zivilisten geschossen wird und dass Zivilisten getötet werden, ganz klar und ganz eindeutig. Und dann gibt's ja auch noch Anonymous, diese Hacker-Gruppierung, die sich ins russische Staatsfernsehen reingehackt hat und entsprechende Bilder zeigt, auch im Sinne einer Frage notwendigen Aufklärung für die Menschen in Russland?
Genau, Sie sprechen jetzt auch gerade an, wie sicher sind wir eigentlich im Moment über die Quellen, wo uns Material zur Verfügung gestellt wird. Und alle Korrespondenten, die da vor Ort sind, sagen, das ist im Moment wirklich schwierig, erst recht, wenn man das Land ja verlassen musste. Das heißt, wenn man eine gute Quelle hat und eine sichere, dann sollte man es tatsächlich auch abbilden, aber sich der Verantwortung eben auch durchaus bewusst sein und vielleicht ja auch selber, also ich saß fassungslos auf dem Sofa, als sich ein Kanonenrohr eines ausländischen Senders praktisch auf mich richtete, die darüber berichtet haben, wie sie versucht haben, durch den letzten Korridor rauszukommen. Ich habe mich wirklich gefragt, wie schrecklich muss es sein für die, die da in diese Situation geraten, für die, die das sehen, für die, die das geschnitten haben, für die, die das letztendlich wiederholt immer wieder angeschaut haben. Und da müssen wir alle gegensteuern und gut gucken. Wir haben diese Bilder, wir müssen damit lernen, umzugehen, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir nicht nur im Kontrollverlust sind, sondern dafür sorgen, dass wir Stabilität wieder irgendwie ab und an reinkriegen.
Sie sind in Russland auf die Welt gekommen. Sie haben in Moskau studiert. Sie haben eine russische Mutter. Haben Sie Hoffnung, dass dieser Krieg in der Ukraine zu Ende geht, möglichst bald, möglichst schnell?
Also wenn ich zaubern würde, würde ich sofort tun. Und natürlich habe ich diesen Wunsch. Und natürlich ist ein Funken Hoffnung in mir, sonst hätte ich wahrscheinlich mein eigenes Trauma nicht überlebt. Und ich hoffe und ich weiß auch, dass das ist Putins Krieg, das ist nicht der Krieg der Russen. Und insofern hoffe ich, dass die Russen langsam wach werden und dass es auch dort Druck gibt.
Wer kann wach werden und wer kann was bewirken?
Wenn ich die Frage beantworten könnte, würde ich hier nicht sitzen.
Ich bedanke mich trotzdem für die beiden Stunden. Vielen Dank, dass Sie da waren. Das war's in Leute heute Vormittag mit Katrin Hartig.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.